nehmen. Lass uns Platz nehmen. Du bist würdig, Herr. Du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Alles steht unter deiner Kontrolle. Heute habe ich ein Thema, ein provokatives Thema. So wie Adam gerufen wurde vom Herrn, Adam, wo bist du? So möchte ich die Botschaft weitergeben, die Gott auf mein Herz gegeben hat. Ismael, wo bist du? Nicht Israel, wo bist du? Das können wir später mal betrachten. Jakob hat seine Gottesbegegnung gehabt. Und wir wollen über die Gottesbegegnung von Ismael heute betrachten. Jeder Mensch muss seine eigene Gotteserfahrung haben. Und in der Bibel haben wir von Gott, Gott heißt, oder als Gott sich den Menschen vorstellt, oder immer wieder sich im Alten Testament vorstellt, da heißt es, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er ist auch Gott des Ismael. Auch das ist sein Gott. Auch er hat Gott erfahren und Gott erlebt, und wir wollen darüber uns Gedanken machen. Vielleicht hörst du nicht so viele Geschichten über Ismael, oder wenn, dann schon mit so einem bitteren Beigeschmack und sagt, das ist irgendwie, das ist das Faule an der ganzen Geschichte. Und wir wollen diese Geschichte entschlüsseln und entziffern heute durch die Gnade Gottes. Aber zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein für morgen. Morgen habe ich auch ein sehr gutes Thema. Was fördert meinen Glauben? Herr, mehre uns den Glauben, hat jemand mal in der Bibel gebetet. Und unser Glaube muss wachsen. Was fördert und was mehrt meinen Glauben? Darüber wollen wir uns Gedanken machen heute. Also nicht heute, sondern morgen. Und am Sonntag, es gibt Hoffnung auf Heilung. Auch wieder ein Wort der Ermutigung. Wir gehen ja auf die Heilungstage mit Billy Smith zu. Diese Tage werden uns wirklich stärken, motivieren. Und ich möchte euch einladen, betet dafür. Wartet was und kommt selber. Wenn jemand krank ist, komm selbst. Du musst nicht warten, bis Billy dir die Hände auflegt. Du kannst in dem Raum, hier in diesem Raum, wenn die Atmosphäre da ist, der Heilige Geist gegenwärtig ist, du kannst an dem Platz geheilt werden, wo du stehst. Du musst nicht extra erwarten, denn jetzt muss der Billy mich berühren, oder jetzt muss Pastor Matthäus mich berühren oder was. Nein, der Herr muss dich berühren. Und wenn der Herr dich berührt, dann hol dir, dann hast du es gepackt und begriffen. Nächsten Mittwoch werde ich auch ein Thema betrachten, ein Thema, was eigentlich vielleicht zu dem Thema von heute passt. Warum müssen Christen leiden? Warum geht es guten Menschen manchmal schlecht? Verstehst du? Du bist anständig, brav, tust nichts Böses und trotzdem musst du leiden, hast du Probleme und hast Schwierigkeiten. So, jetzt mein Thema hier. Ismael, wo bist du? Es ist eine Geschichte eines verstoßenen Menschen, eines Menschen, der abgelehnt worden ist und eigentlich mit Ablehnung zur Welt gekommen ist eigentlich. Das sollte gar nicht da sein. Und vielleicht bist du auch so einer, du solltest gar nicht da sein. Und zu solchen Menschen möchte ich heute sprechen. In China gibt es etwa 13 Millionen schwarze Kinder. Das heißt Kinder, die gar nicht registriert sind, gar nicht geboren werden sollten. Das zweite, dritte Kind, je nachdem in der Familie, das ist dann irgendwo versteckt bei Oma auf dem Land, darf gar nicht auftauchen, wird immer versteckt, damit der Staat nicht findet. So diese verstoßenen Menschen. Weißt du, Kinder durften nicht geboren werden. 13 Millionen, verstehst du? Und wie viele bei uns? Denk drüber nach. Auch bei uns gibt es schwarze Kinder, die gar nicht geboren werden dürften oder gar nicht existieren dürften und mit Ablehnung zur Welt gekommen sind. Kinder, die per Gesetz nicht geboren werden durften, die sind dort. Aber bei uns, wir haben vielleicht den Wunsch, Kinder zu haben, und doch, das eine Kind merkt mehr oder weniger, so wie Abraham hier, der wollte diesen Ismael haben zuerst einmal. Oder die Sarah wollte auch. Und dann war dieser Ismael ein schwarzes Schaf. Und wir haben also schwarze Kinder, schwarze Schafe. So, und jetzt kann das Kind nichts dafür, dass es ein schwarzes Schaf ist oder ein schwarzes Kind. Was kann der Junge, was kann das Mädel, das jetzt nicht mehr gewollt ist, dass es ein Ballast ist für einen? So, was kann die Hagar, wenn du diese Geschichte, die werde ich kurz betrachten hier heute, was kann die Hagar? Sie war eine Sklavin, sie war die Magd Saras. Was kann sie, dass sie dann befruchtet wurde von diesem Abraham? Also eine sehr fragliche Geschichte. Sie kann nichts dafür, sie wurde eigentlich vergewaltigt. So ein Kind, jetzt kommt dieser Ismael hier, gegen ihren Willen, aber sie hat ja mitgemacht. Und das Problem ist da. Und das Problem Ismael ist nicht das Problem von der Hagar, sondern das Problem ist von der Sarah. Die Sarah, weißt du, wir denken immer, so eine fromme Frau. Vergiss es. Die ganzen Frommen sind manchmal ganz schlimme Heuchler, in aller Liebe. Ich kann ja sagen, guck mal, Abraham lügt, als er dann nach Ägypten geht, das ist meine Schwester, weil das ist seine Frau. Du siehst also, Du darfst nicht gleich so hoch gucken, so, das sind Heilige, sind ganz besonders heilige Menschen. Nein, vergiss es, die machen Fehler. Ismael war unerwünscht, sollte nachher vertrieben werden nach der Geschichte. So, wahre Christen nützen auch manchmal andere Leute aus. Wahre Christen, sie nützen andere Leute aus. Die sollten nicht ausnützen. Die sollten ehrlich sein, die sollten andere nicht mehr missbrauchen. Weißt du, deshalb, es gibt so viele falsche 50er. In aller Liebe, ich will auch die Wahrheit sagen. Ich will sagen, schau nicht auf Menschen, schau auf Gott und vertraue Gott. Und du wirst von Menschen enttäuscht werden. Und deshalb ist es gut, dass wir auch hier von Abraham enttäuscht werden und von der Sarah enttäuscht werden. Damit wir von Gott nicht enttäuscht werden. Wir erleben immer wieder, dass Menschen Dinge tun, die Gott gar nicht groß befohlen hat. Gott hat nicht gesagt, jetzt geh zu der Hagar und zeug da einen Sohn. Das hat die Sarah erfunden. So. Und vieles verursacht der Teufel. Und ich glaube hier, der Teufel hat die Sarah geritten. Die Zeit ist jetzt kurz, Durchschlusspanik. Ich kriege jetzt keine Kinder mehr, was muss man machen? Dieser Eliezer wird dich beerben. Abraham, wir müssen was tun, wir müssen was unternehmen. Wir machen also mal was Legales. Eine Leihmutter kommt her. Die waren sehr fortschrittlich damals. So, irgendetwas muss man tun. Aber du siehst, was der Unglaube alles vollbringt. Das nachher nicht mehr gut zu machen ist. Und eigentlich das Problem, was Ismael und das ganze Problem im Nahen Osten kommt, rührt daher, weil hier jemand nicht geglaubt hat. Du siehst, das wird, schmeißt Stein ins Wasser und er zieht das Kreise. Und es zieht Kreise. So, sie haben Gott nicht vertraut. Und dadurch, durch dieses Misstrauen zu Gott, hat Sarah und Abraham so viel Schande auf Gott gebracht. Gerade wegen Christen, euretwegen wird der Name Gottes gelästert. Hagar und Ismael ist hier so ein Schandfleck. Lassen wir mal das in den Raum stellen, das ist die Geschichte. Beide können nichts für ihre Situation. Die eine ist eine Sklavin und der andere ja, gezeugt unter Gewalt und Vergewaltigung. Sie sind beide ausgeliefert der Willkür der Mächtigen, des Besitzenden, des Überlegenen, des Reichen hier, diesen Abraham, der hat die Sklavin dort vom Markt gekauft. Und so oft sind wir auch ausgeliefert der Willkür, auch der Frommen, und ich spreche jetzt ganz bewusst, denn der Frommen. Mit frommen Argumenten, der Herr will es, der Herr braucht es, der Herr muss es haben, damit das der Wille des Herrn geschieht. Verstehst du, mit frommen Bibelsprüchen. Und so kam auch die Hagar. Ich kann mir vorstellen, ich kann mich gut hineinversetzen in die Situation, was dort alles diskutiert worden ist. Ja, wir müssen was tun. Und du siehst, wenn man Gott nachhilft, was dabei rauskommt. Ismael. Mit Vorwand, frommen Argumenten schwängert Abraham die Hagar. Und dann nachher, als es soweit war, als dann das Kind da war und, weißt du, die Sarah hat gedacht, es wird nicht funktionieren. Abraham ist nicht zeugungsfähig. Das Problem liegt nicht bei mir, sondern beim Abraham. Aber jetzt plötzlich das Problem offenbart sich, dass doch die Hagar geschwängert wird vom Abraham. Also, und jetzt wird sie neidisch auf die Sarah, auf die Hagar. Und Sarah bemerkt also, die ist tatsächlich schwanger geworden. Und dann behandelt sie dieses Mädel schlecht, unterdrückt, macht das, will alles, schikaniert sie. Sie hat wahrscheinlich geglaubt, Abraham ist nicht zeugungsfähig. Und Abraham macht es, was die Frau sagt. Du siehst also, es ist immer gefährlich, wenn man auf Menschen hört, auch auf die Frau oder auf den Mann. Du sollst hören, was Gott sagt. Die Geschichte wäre ganz anders verlaufen, hätte Abraham gesagt, du Hagar, aber wir haben eine ganz andere Abmachung von Gott her. Sarah, wir haben eine ganz andere Abmachung. Aber als das Problem da ist, Hagar läuft der Sarah weg und dann ist ein Engel, der Sarah begegnet und die fordert sie auf, Sarah, geh zurück, stell dich wieder der ganzen Geschichte, du bekommst einen Sohn und du wirst ihn Ismael nennen. Du wirst Ismael nennen, Gott hört, Gott hat dich gehört, Gott hört dein Gebet. Sarah ist jetzt eifersüchtig, jetzt kommt die Hagar wieder zurück. Verstehst du, wir haben ein Problem am Hof oder im Zelt, in diesem ganzen Lager. Sarah ist neidisch auf die Hagar, neidisch auf Ismael nachher später, als er da ist. Sie kann es nicht fassen. Dann, als sie nachher einen Sohn hat, dann kann sie nicht fassen. Mein Sohn soll nicht erben mit dem Ismael zusammen, mit diesem Sohn der Sklavin. Sarah verlangt von Abraham, dass die Hagar und das Kind verstoßen wird, geächtet werden. Und du siehst also, sie schürt Neid, durch Neid und Eifersucht. Sie schürt das Feuer, macht dem Mann das Leben schwer. Zuerst will Abraham das nicht, aber dann sagt Gott zu ihm, gehorche deiner Frau. Gehorche deiner Frau, mach es, lass es. Gott erlaubt manchmal Dinge, Gott lässt Dinge zu, Gott verhindert es nicht. Gott hätte es verhindern können. Aber du siehst, was passiert ist. Zum Ausgleich, nur zur Information jetzt auch später, Ismael wird ein Stammvater eines großen Volkes, 12 Stämme, genauso 12 Stämme wie Israel, später vom Isaak her abstammend, wird genauso ein großes Volk, ein mächtiges Volk sogar. Ismael ist ein Stein des Anstoßes. Ismael, wo bist du? Das ist meine Botschaft. Ein Stein des Anstoßes, ein Stein des Ärgernisses. Und ich musste erst mal über die Mutter sprechen, über die Hagar. Bevor ich über Ismael etwas sage. Der erstgeborene Sohn Abrahams ist eindeutig und ohne Zweifel, dem Fleische nach, ist Ismael. Der Sohn, der erstgeborene Sohn, 1. Mose 16 ist die Geschichte von 1. Mose 16, Vers 1 bis 16. Und da ist das Kapitel 16. 16 ist die Zahl, Gott kämpft, Gott streitet. Weißt du, wir müssen uns gar nicht groß streiten. Und ich möchte die geistliche Betonung auch legen für uns Christen. Was habe ich davon, von dieser ganzen Geschichte? Vielleicht bist du auch abgelehnt, vielleicht verstoßen, genauso in einer ähnlichen Situation wie jetzt dieser Ismael und die Hagar. Gott streitet für euch. Und ich kann einfach zurufen, verlass dich auf den Herrn. Hagar, geh wieder zurück zu Sarah, stell dich darunter, beug dich, ich werde für dich kämpfen. Hagar, sie war rechtlos, sie musste sich fügen, sie war eine Ausländerin, sie war gekauft. Und weißt du, wir möchten diese Geschichte mal rückwärts laufen lassen, mal rückwärts sehen. Hagar ist Sarahs Magd und Abraham hat keinen Nachfolger. Und 10 Jahre lang leben sie schon in Kanaan, Lot hat sie verlassen. Und jetzt Abraham fühlt sich einsam, ich habe keine Nachkommen, wer soll mich beerben? Der Eliezer, der ist ja auch schon alt. Lot fehlt dem Abraham. Weißt du, wenn einer weggeht, ist wie, als wenn jemand amputiert worden ist, ein Glied. Lot fehlt, der vermisst. Zuerst gehst links und gehst rechts, du kennst ja diese Geschichte, die trennen sich, diese, ja, war auch Familienmitglieder. Vielleicht hätte der Lot die Sache übernehmen können später, aber nein, jetzt ist er auch weg. Eliezer soll es auch nicht beerben, 1. Mose 15, Vers 2. Und Sarah kann nicht mehr warten. Und Geschwister, Probleme entstehen, wenn Menschen nicht mehr warten können. Wenn sie denken, ich muss Gott nachhelfen. Ich bin schon alt. Und Abraham war 86 Jahre zu dem Zeitpunkt alt, als er Ismael zeugte. Sarah kann nicht mehr warten. Und Sarah sagte zu Abraham, siehe doch, Jahwe hat mir Kinder versagt. Und so geh hin ja zu deiner Magd, vielleicht kann ich durch sie noch ein Kind bekommen. Rechtlich, okay, man kann das Kind dann, sobald es geboren ist, dann nimmt es die Frau an. Also das war damals gang und gäbe. Wir sehen auch ja im Haus Jakobs später, auch da, die Frauen haben so gestritten und gezankt. Und jedes Mal dann hat Abraham wieder einen Sohn geboren und wieder einen Sohn geboren und wieder einen Sohn geboren von der Magd und von der Magd. Also eigentlich hat Jakob von 4 Frauen Kinder. Seine 12 Söhne. So, und Sarah klagt Gott an sogar. Gott hat mir Kinder versagt. Du siehst also, wo die Probleme entstehen. Ismael, wo bist du? Weil man Gott anklagt, Gott beschuldigt. Gott hat mir versagt, Kinder. Abraham gehorcht dieser Stimme, weil was soll er groß widersprechen? Er kann nur Krieg und Streit haben. Oder die haut ab und lässt sich scheiden. Also das hätte alles sein können. Und ich muss nur eines sagen, Abraham ist hier ein Softie. Entschuldigung, aber das ist er. Ein Softie. Gehorcht deine Frau, ergib dich, mach das. Es wird schon recht werden, ich werde schon sorgen. Kapitel 16, ich werde dafür streiten. Und er hört nicht mehr auf die Stimme Gottes, sondern er hört jetzt auf die Stimme seiner Frau. Und er hört auch nachher später auf die Stimme seiner Frau und hört auch nicht auf die Stimme Gottes in aller Liebe. Und ich will die fromme Maske einfach wegnehmen und so zeigen, wie ein Mensch wirklich ist, wo es menschelt. Eine ungewöhnliche Geschichte. Geh doch zu deiner Magd. Vielleicht kann Gott mir durch sie einen Sohn schenken. Und Sarah sucht sich selbst. Ich möchte einen Sohn haben. Ich will nicht mehr länger warten. Mir reicht's. Ich möchte meinem Namen Ehre machen. Ich möchte etwas gelten. Das sind diese Argumente, die hier vorgetragen werden zwischen den Zeilen. Sarah hat sich nicht damit abgefunden, dass sie keine eigenen Kinder bekommen kann. Du siehst, wo die Probleme kommen, wenn man sich mit bestimmten Sachen nicht abfindet. Warum? Gott testet uns. Und Luther, als er dann über die Sarah übersetzt hier und schreibt und so weiter und unterstellt der Sarah Besserwisserei, als Ismael geboren wird, das macht Luther. Er übersetzt Sarah, als die Sarah gesagt hätte, ach, ich erbaue mich oder ich bekinde mich, also das alte Deutsch, wie er dann übersetzt, bekinde mich, zeug mir einen Sohn. Dort ist keineswegs die Rede von irgendwelcher Erbauung, sondern bekinde mich. Also dieses altdeutsche Wort bekinde mich. Übrigens, da ist die Frage, wo ist die ganze Sexualmoral bei den Frommen? Verstehst du, jetzt nimm deine Haker. Du siehst, was hier passiert. Das sind so viele Fragen, die hier in dieser Geschichte auftauchen. Die sind up to date, könnte heute geschrieben und passiert sein. Eine Frau überredet ihren Mann, zu der Hausangestellten zu gehen. Zeuge mir, über sie ein Kind, bekinde mich. Und ich kann selber nicht schwanger werden. Aber du siehst, die heiligen Frauen haben sowieso ein Problem gehabt mit der Schwangerschaft. Die Frage ist, warum? Vielleicht waren sie zu heilig. Und sie zu fromm, zu religiös. Kann vieles drin sein. Ich möchte nicht so vieles unterstellen. Darum, die Magd soll mir einen Sohn bekommen und soll mein Sohn dann sein. Aber sie merkt es, plötzlich geht's nicht. Plötzlich wird die Hagar frech. Also sie merkt, jetzt werde ich Mutter. Und jetzt steht Abraham zwischen zwei starkknochigen Frauen, die stark im Willen sind. Die Hagar ist auch nicht die Schwächste. Die Hagar hat Energie. Und die Sarah auch natürlich. Und Sarah geht es um sich selbst, um ihr Ansehen bei Abraham. Und meine Lieben, genau das ist es. Um was geht es uns? Ismael, wo bist du? Geht es auch um Ansehen bei Menschen? Was denken die? Ich habe keine Kinder. Ich gehe kinderlos in die Ewigkeit. Keine Nachkommen. Und dafür missbraucht Sarah ihre Sklavin, ihre Magd. Geh du rein. Egal jetzt Moral, egal was die Sitte ist, egal was Recht ist, ohne Rücksicht. Die wurde auch gar nicht gefragt, willst du? Geh du rein jetzt und zeug mir einen Sohn. Sarah sucht sich selbst, bekinde mich. Dieses Wort bei Martin Luther ist also lustig. Bekinde mich. Aber sie ahnt nicht, was für Probleme sie damit verursacht. Weißt du, mit unserem Dickkopf verursachen wir manchmal so viele Probleme in unserem Leben und wundern uns, wo kommt das alles her? Und das dauert nicht lange. Die Hagar wird schwanger, hat Mutterfreude und freut sich und sagt, guck mal, siehste, ich, aber du nicht. Und mein Sohn wird der Erbe des ganzen Besitzes. Abraham bekommt jetzt durch mich einen Sohn. Und weißt du, wen nimmt es Wunder, dass da zu Spannungen kommt im Haus Abrahams? Abraham achtete ihre Herren geringen. Von dem Moment schaut sie runter. Ach, was willst du? Du bist nur ein Weib, mehr nicht. Sarah versucht jetzt alles Mögliche in die Wege zu leiten, in die Wege zu verursachen, dass der Hagar schlecht geht. Und du siehst also, was passiert, wenn ein Mensch nur Karriere machen möchte, nur sich etablieren und profilieren möchte und groß rauskommen möchte, verursacht nur Probleme. Und hier zeigt Sarah ihr wahres Gesicht. Sie schimpft und zedert, Abraham, du hast Unrecht getan über mich, du hast Unglück gebracht und das geschieht. Und der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Du siehst also, jetzt wird Abraham provoziert. Abraham, der Herr sei der Richter zwischen dir und mir. Kurz gesagt, Abraham, du bist an allem schuld. Du bist an allem schuld. Dabei hat Sarah doch alles eingefädelt. Das war ihre Idee. Diese wahnwitzige Idee, geh zu meiner Magd. Es war ihre Magd. Sie hätte es verweigern können. Aber jetzt sei der Herr der Richter zwischen dir und mir. Und davon hatte Sarah jetzt keinen Vorteil. Sie hat sich einen Vorteil versprochen, aber da kam nichts raus. Und Sarah wird nicht glücklich. Sie wird noch unglücklicher und unzufriedener. Jetzt ist ein Skandal in meinem Haus. Ismael soll jetzt der Erbe sein. Sarah ist verzweifelt. Das Unrecht, das mir geschieht, kommen wir jetzt über dich, Abraham. Du siehst, das versucht abzuwälzen. Überleg einmal, das sind die Fakten. Abraham zieht jetzt sich aus der Affäre und so weiter. Ja, Hagar, was machen wir denn? Hagar ist ja deine Magd. Dann sagt er, mach mit ihr, was du willst. Du siehst also jetzt, praktisch fordert sie den Abraham heraus. Und das braucht er nicht ihr zweimal sagen. Sarah weiß schon, wie er die Hagar erniedrigen kann. Mit Drecksarbeit. Einfach drunter drücken. Hagar bekommt den untersten Platz am Tisch, obwohl sie jetzt den Erben bringt. So wird er erniedrigt, gedemütigt. Und die Sarah ist in ihrem Stolz verletzt. Und du siehst, was ein Mensch im Stolz verletzt, zu was er fähig ist. In aller Liebe. Ich verdamm nicht. Das ist alles menschlich. Die Bibel ist so menschlich. So alltäglich. Und diese Demütigung in der Schwangerschaft, überleg einmal, das wirkt sich auf das Kind, auf das werdende Leben aus. Auf den Erben, diese ganzen Demütigungen, was diese Hagar da produziert, was die Sarah produziert. Sie macht der Hagar die Hölle hier auf Erden los. Die Hagar denkt an Selbstmord. Und dann wundern wir uns, warum dieses Kind nachher, was von ihm, was Ismael ist, er wird ein wilder Esel sein oder wildes Tier oder er wird ein Kämpfer sein gegen jeden. Er muss ja kämpfen. Also du siehst schon im Mutterleib passiert das Unglück. Und die Unglücke, die Krankheiten, viele Krankheiten entstehen schon im Mutterleib. MS entsteht im Mutterleib. Nur in aller Liebe. Abrahams Frau quält und triezt die arme Hagar und macht sie fertig. Das neue Leben, dieses Embryo, spürt das alles mit, erlebt das alles mit. Und Ismael kommt als Missbrauchter zur Welt, von einer gedemütigten Frau. Er hat mit seiner Mutter mitgelitten im Mutterleib und jetzt muss er auch draußen außerhalb des Leibes leiden als Kind. Überleg einmal, viele leiden, viele Menschen leiden heute noch, nicht gewollt, abgelehnt, sollte abgetrieben werden. Und wir erleben immer wieder in der Seelsorge Menschen, die abgelehnt werden und so weiter, die haben Pech im Leben. Ihr Leben ist falsch programmiert, es sei denn, sie erleben die Heilung durch den Herrn Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Und dieses Kind, dieser Ismael beobachtet die Mutter, die Tränen, die sie weint, wie sie nicht weiter kann. Und Hagar beschließt zu fliehen. Das spürt dieses kleine Baby, dieses Embryo im Mutterleib, erlebt es alles mit. Und Hagar flieht. Und Hagar weiß, mir ist es scheißegal, auf Deutsch gesagt. Denn wenn eine Sklavin flieht, ist es todesschuldig. Das Todesurteil steht über ihr Leben. Ich hau ab, ich kann sterben, aber ich will nicht mehr weiterleben. Das ist, unter diesen Umständen wird Ismael geboren. Diese entlaufene Magd hat ihr Leben verspielt. Ihr ist alles egal. Das sind die Vorzeichen, die Ismael sein Leben bestimmen. Und Sarah will nur, dass diese Frau, diese aus dem Blickfeld mir verschwindet. Und du siehst, was für eine giftige Schlange, Entschuldigung, die Sarah ist, wie sie zu Hause schürt. Und der Herr sei Richter zwischen dir und mir, Abraham. Hagar will fort Richtung Ägypten zu Mama, aber das ist zu weit weg. Und eigentlich hat sie zu Hause nichts mehr zu suchen, denn sie hat ja zu Hause verlassen oder wurde verkauft. Aber sie nimmt den Weg durch die Wüste. Hagar ist die Einzige in der Geschichte, die das Unrecht sieht. Es ist mir Unrecht passiert, jetzt muss ich das irgendwie glatt bügeln. Ich will nur herauskristallisieren, damit ihr das Bild vom Ismael so richtig versteht, um was es geht. Ismael, wo bist du? Sie will mit dem Leben bezahlen, ich will Schluss machen, ich will nicht mehr weitermachen. In der Wüste findet sie dann schließlich den Engel Gottes und das ist wieder das Schöne. Egal, wie du deine Geschichte siehst, wie du das erlebst und wie du durchlebst, Gott sieht alles. Deshalb heißt auch Ismael, Gott sieht und Gott hört. Das sind die zwei Bedeutungen von Ismael. Gott sieht und Gott hört. Und dort findet sie Gott, sie selbst, Hagar. Sarah ist Magd, wo kommst du her? Und wo willst du hin? Der Engel begegnet ihr. Wo kommst du her? Gott begegnet ihr selbst persönlich und Gott erkennt ihre Lage. Und der Engel sagt weiter, Gott selbst hat dich gesehen. Und sie gibt dann den Namen, Gott, der mich sieht. Schwester, Bruder, egal wer du bist und in welcher Situation du bist, Gott sieht deine Situation besser, als du dich selbst siehst. Und schätzt deine Situation besser ein, als du selbst. Der Herr ist der allerbeste Seelsorger. Deshalb, Hagar, wo laufst du, wo kommst du her? Wo willst du hin? Was willst du aus deinem Leben noch machen? Die beste Seelsorge, die du je erleben kannst, ist die Seelsorge Gottes. Woher? Wohin? Hagar. Sarah ist Magd. Er weiß natürlich alles, aber er fragt trotzdem, wo willst du hin? Ismael, wo willst du? Wo bist du? Was machst du? Und so muss Hagar nun selber jetzt die Situation schildern. Ich halt's nicht mehr aus, was bei mir zu Hause passiert. Aber Gott will aus ihrem Mund hören. Gott weiß deine Probleme, dass es dir dreckig geht, dass du Sorgen hast, dass du krank bist, dass du arm bist, dass du Schwierigkeiten hast. Aber er will aus deinem Mund hören, was du sagst. Wo gehst du hin und wo kommst du her? Was ist passiert? Und jetzt darfst du beichten, Gott bekennen. Und Sarah, Hagar tut es. Ich bin geflohen. Ich konnte es nicht mehr bei Sarah aushalten. Ich bin geflohen. Und dann sagt der Engel, geh zurück und beuge dich unter Sarahs Hand. Geh zurück und demütige dich. Und jetzt pass auf, was da passiert. Während sie sagt, jawohl, ich bin einverstanden, dann sagt der Herr, deine Nachkommen sollen so viel werden, dass sie wegen der großen Zahl nicht gezählt werden können. Deine Nachkommen, dieser Junge, der jetzt geboren wird, wird der Stammvater sein. Großer Völker. Hagar, auch du sollst unzählige Nachkommen haben. Geh zurück, mach, lass das mal über dich ergehen. Demütige dich. Und ich habe ein Geheimnis entdeckt. Wenn wir uns demütigen, schenkt Gott Gnade. Beginnt Gott uns zu vermehren, beginnt Gott unsere Sache glatt zu bügeln, beginnt unsere Sache aufzuarbeiten. Und dann sagt Gott, der Hagar, nenne deinen Sohn Ismael. Gott hat dein Elend gehört. Gott hat dein Elend gesehen. Und du sollst auch deinen Ismael finden. Nenne deinen Ismael. Und kurz vor dem Ende legt Hagar ihrem Sohn dann später, als nachher, als sie flieht mit den 14-jährigen Jungen, legt unterm Strauch irgendwo und sagt, ich kann auch nicht mehr. Auch hier wieder begegnet Gott. Es ist schön. Gott begegnet einem Menschen. Ganz anders wie beim Isaak und der Sarah. Weißt du, der Isaak soll geopfert werden. Hier sorgt Gott für den Jungen. Und dann sagte, ich kann nicht ansehen, dass mein Junge jetzt verreckt hier, verdurstet und umkommt. Und da hört Gott wieder das schreiende Kind. Wieder Ismael. Gott sieht und Gott hört. Und der Engel zeigt plötzlich der Hagar einen Brunnen, 1. Mose 16 und so weiter. Und dann Kapitel 21, 9 bis 21 und Kapitel 26, das sind die Abschnitte, die du wieder nachlesen können. Du siehst, plötzlich sieht sie den Brunnen, vor lauter Traurigkeit hat sie überhaupt keinen Weg mehr gesehen. Und plötzlich ist eine Oase da. Abraham gibt dem Ismael auf, aber Gott gibt die beiden nicht auf. Menschen mögen dich aufgeben. Politiker, Pastoren, Gemeinden, Geschwister, Partner, Freunde, Eltern, Kinder können dich aufgeben, aber Gott gibt dich nicht auf. Das ist die Botschaft hier. Ismael, wo bist du? Die Mutter einer Sklavin, sie wurde gebraucht und dann fortgeschickt. Der Mutter hat seine Pflicht getan, jetzt kann es sie gehen. Es ist hart. Geschwister, es ist hart, in die Wüste geschickt zu werden. Weißt du, was das bedeutet? Du musst durch die Hölle durch. Du musst durch die Hölle durch. Das ist hart. Weißt du, seinem Schicksal überlassen werden, ausgesetzt, verrecke. Das ist mir am liebsten. Verstehst du, genau das hat die Sarah gewünscht, dass er nie mehr wieder auftaucht, dem Tod preisgegeben zu werden. Das ist, was viele Menschen heutzutage auch erleben, nicht erst da vor ein paar tausend Jahren dort zurück in die Wüste geschickt zu werden. Ismael ist so ein Sündenbock. das in die Wüste geschickt wird. 3. Mose 16, 21 bis 23. Geh. Verstehst du? Man legt die Hände, man segnet dich und jetzt geh. Wie dieser eine Bock, der eine wird geopfert und der andere Bock wird in die Wüste geschickt. Ismael und Isaac. Da könnte ich jetzt eine Predigt draus machen, aber das ist nicht mein Thema. Der eine wird in die Wüste geschickt und der andere wird geopfert. In der Wüste, weißt du, raus aus diesem schönen, behüteten Zelt, in die lebensfeindliche Welt, raus in die Wüste. Und da heißt es einfach, Laufpass geben. Vielleicht hast du sowas schon erlebt in deinem persönlichen Leben. Hast dein Bestes gegeben, gearbeitet und dann so weiter. Und dann setzt man dich vor die Tür. In der Wüste geschickt, verstehst du? Das erleben wir ständig, auch in unserer Gesellschaft, in unseren Tagen. Da kündigt man, entlässt man, schickt man fort, schmeißt man raus. Du kannst gehen. In die Wüste geschickt. Ja, wir brauchen dich nicht mehr. Und dabei hast du nichts verbrochen. Bist unschuldig an der ganzen Geschichte. So wie die schwarzen Kinder in China. Verstehst du? Diese 13 Millionen, die oder anscheinend gibt es wahrscheinlich mehr. Das zweite, dritte Kind, das man damals noch per Gesetz nicht haben durfte. Kennst du sowas? Gerade für solche schwarze Kinder möchte ich predigen, diese Botschaft. Ismael, wo bist du? Heute ist es üblich. Sobald du irgendwo erfolgslos bist, so Fußballtrainer, der wird sofort gleich rausgeschmissen, wenn er nicht Tore schießt, nicht Erfolg bringt. Gleich in die Wüste geschickt. Es passiert laufend bei diesen ganzen Fußballvereinen. Politiker, sobald sie einen kleinen Fehler machen, sobald sie Misserfolg haben, sie sind durchgefallen, in die Wüste geschickt. Wie können dich nicht mehr gebrauchen, nur irgendwo mal einen Fehler gemacht zu haben. Und heute findet man schnell einen Sündenbock und sucht man gerne einen Sündenbock, um eine Beziehung zu beenden, dass so jemand sang- und klanglos wegzuschieben. Du hast die Schuldigkeit getan, die Arbeit getan, deine Pflicht erfüllt, jetzt kann es gehen. Das war Hagar, das war Ismael. Du wirst jetzt nicht mehr gebraucht. Kennst du solche Situationen? Undank ist der Welt Lohn. Einfach so abgeschoben zu werden. Man fühlt sich dann ausgenützt, missbraucht, ausgebrannt am Schluss. Alles war gut, bis der Isaac gekommen ist. Das ist alles war in Ordnung. Und Sarah bringt die Antwort auf den Punkt, der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaac. Soll nicht erben. Und Sarah zieht die Konsequenz in brutaler Klarheit, Ismael muss weg. Brutal. Keine Gnade. Der muss raus aus unserer Familie, raus aus unserem Haus, raus aus unserer Wohnung. Und die Mutter auch mit. Und Abraham zögert, denn es ist sein Erstgeborener nach wie vor. Er zögert. Du musst vorstellen, er hat es von Gott empfangen. Ismael wird enterbt, entwürdigt. Er durchlebt geistliche Verletzung, seelische Verletzung. Braucht man dich nicht mehr. Er wird fortgeschickt, da kriegt noch ein bisschen Wasser und den Segen und kann es gehen. Aber Gott sieht die ganze Geschichte ganz anders. Gott erlaubt das. Und Gott erlaubt manchmal, damit er was Besseres draus machen kann. Gott verhindert es nicht. Manchmal bist du vielleicht schockiert. Warum hat Gott mir das nicht verhindert? Warum hat er nicht einen Riegel davor geschoben? Nein. Gott gibt der brutalen Forderung der Sarah nach, dass selbst Abraham ist entmutigt. Ismael, Junge, umarmt ihn. Ich will dich nicht wegschicken, aber ich muss. Ich muss, mir bleibt nichts anderes übrig. Sonst haben wir zu Hause Krach. Weißt du, da heißt es ja, Ismael und Isaac zankten sich. Du musst überlegen, als der Ismael weggeschickt wurde, da war der Isaac drei Jahre erst alt. Verstehst du? Die haben nur gebubelt. Bisschen gerauft und gespielt. Aber das konnte die Sarah nicht verkraften. Ismael muss gehen, damit Isaac der Träger der Verheißung wird und bleiben kann. Und Es gibt noch eine andere Predigt, Fleisch und Geist. Und Ismael ist ein Bild für das Judentum, für das fleischliche, religiöse. Und Isaak ist das Bild für die Gemeinde, für das Geistliche. Aber das ist nicht mein Thema. Das Brutale, das hier passiert, das ist, was mich beschäftigt und bewegt. Und nachdem Abraham erfährt und das nicht mehr aushalten kann, schickt er die beiden in die Wüste, in die Katastrophe, in das Unglück, in das Verderben, eigentlich in den scheinbaren Untergang. Hagar kennt sich in der Wüste nicht aus. Sie ist kein Wüstenmensch, sie kommt aus Ägypten. Und sie ist ganz schnell verlaufen. Sie kennt sich nicht aus. Das Wasser ist schnell verbraucht, das Proviant auch. Und sie beide sind dem Tode nahe. Und gerade die Wüste, es ist etwas Geistliches. In der Wüste, da begegnet man Gott. Und alle Menschen, die in der Wüste waren, sind Gott begegnet. Moses und all die großen Männer, die sind Gott dort begegnet. Die Wüste ist der Ort der Angst, der Abgrund tiefer Not. Und jetzt hier, dieser Ismael. Jetzt glaubt, die Sarah glaubt wirklich im Ernst, dass jetzt der Isaak der Verheißene ist. Gewiss aus der Reihe kam der Messias und der Heiland, aus dieser Linie. Aber wir sehen, was aus dem Judentum geworden ist. Das Fleischliche. Das ist nur Religion. Alles schien verloren zu sein und wirklich vorbei. Und dann kommt der Isaak. Und das ist nicht der Glücksbringer, denn letztendlich muss der Abraham den Isaak auch opfern. Nicht nur den Ismael wegschicken, sondern auch den Isaak opfern. Seine Geburt wurde von der Sarah als ein Segen angesehen. Gott hat Gnade geschenkt. Jetzt ist die Sarah erlöst von ihren Zweifeln und ihrer Eifersucht und so weiter. Und die beiden sind weg. Jetzt habe ich meine Ruhe. Und der Ismael, der muss jetzt ausbaden. Aber er hat Abraham als Vater, der ihm die Verheißung gegeben wurde, aus dir sollen zahlreiche Nationen, zahlreiche Völker kommen. Und was ist jetzt daraus geworden? Deinen erstgeborenen Sohn schickst du in die Wüste. Einer dieser Isaaks, das war ein wilder Mensch, ein Esel, man sagt ein Esel, wilder Esel, der dich anpackt, was verkraftet, der schon allein durch die Geburt, durch sein Werden wie Mutterleib, ist er schon abgehärtet. Und den schickst du jetzt fort, den Erstgeborenen. Solche Menschen, weißt du, wie Isaak, wie Ismael, diese Menschen sollte man einsetzen, aber diese Menschen werden dann abgesetzt. Und als Nomaden müssen sie sich dahin vegetieren. Ismael würde gut haben, wenn er zu Hause bleiben könnte. Aber der darf nicht. Es verhindert, ihm verboten. Er sollte der Träger der Verheißung werden. Das haben sie beide ausgemacht. Sarah, Hagar und Abraham, diese drei haben da ausgemacht. Und jetzt wird alles umgeworfen, alles umgemogelt. Weißt du, ich will nicht die biblische Auslegung jetzt von Isaak und Ismael oder bei Isaak, dass er Gesegnete ist. Isaak hat immer Pech gehabt in seinem Leben. Als Blinder merkt er nicht einmal, dass er von seinen Söhnen betrogen wird. Und er lebt sehr viel Herzeleid zu Hause. Nun, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt wird es klar, jetzt ist der Isaak da, jetzt muss der Junge, dieser Ismael, weggehen. Aber Gott geht denen nach, beiden. Weißt du, Gott liebt die Menschen. Egal, ob jetzt der eine so oder so gezeugt und geboren wurde, Gott geht den Menschen nach, weil Gott die Menschen liebt. Er schaut nicht auf die Entstehung, den Werdegang. Jeder Mensch ist etwas Besonderes für Gott. Ich komme nachher noch weiter. Abraham hat noch mehr Kinder gehabt. Abraham hat 6 Kinder von der Ketura noch gehabt. Und von denen kommen dann nachher auch die Araber und die Völker. Also praktisch Abraham hat 8 Kinder insgesamt gehabt, nach der Überlieferung. Aber Isaak und Ismael sind Halbbrüder und die Brüder werden jetzt getrennt, mehr als sie schon sind. In der Wüste wird einem vieles klar dort und Gott führt uns in die Wüste. Man bekommt Klarheit, in der Wüste zuerst einmal dem Ort der Not und der Verzweiflung, aber ein Ort der Gottesbegegnung. Dort an diesem Brunnen, guck mal, Hagar, da ist Wasser und ihr könnt weiterleben. Und dieser Brunnen ist was ganz Besonderes. An diesem Brunnen ist später Ismael und Isaak zusammen und Isaak hält sie dort ständig auf an diesem Brunnen. Warum? Weil der Erstgeburtssegen geht mit dem Ismael. Und an diesem Brunnen dort hält sich ständig auf. Dort erwartet er seine Rebekka, als der Eliezer sie dann mitbringt. An diesem Brunnen, den Gott der Hagar und dem Ismael gezeigt hat. Ich will nur euch zeigen, Gott macht mit jedem einzelnen Menschen Geschichte und geht seinen Weg. Weißt du, dort zeigt Gott den Weg. Und dann, du siehst, wie Gott arbeitet. Gott bringt die Familie zusammen. Auch wenn die Menschen das nicht glauben und nicht für wahr haben wollen. Hagar sieht, dass ihr Sohn sterben wird, aber sie gibt nicht auf. Sie betet, Herr, ich möchte es nicht ansehen, aber was auch immer ist, hier. Und als sie verzweifelt ist, als sie nicht mehr weiter weiß, da kommt der Engel des Herrn und redet mit der Hagar, nicht mit Ismael, weil Ismael noch nicht mündig ist. Im Angesicht des Todes begegnet der lebendige Gott. Und vielleicht darf ich das auch hier heute etwas sagen für manche Leute, die es gar nicht richtig verstehen. Im Angesicht deines Todes begegnet dir Gott. Am Sterbebett, im Krankenhaus, am Bett, bei der Operation, kurz vor der Narkose, in schwierigen Situationen, dort begegnet Gott. In der Stunde des Todes bekommst du eine Offenbarung. Ich werde nie vergessen, ich bin bei einem älteren Bruder. Dann komme ich hin und die Frau sagt, mein Mann liegt im Sterben und so weiter. Ich sage, gut, ich kanzle meine Termine, ich bleibe bei dem Bruder und dergleichen. Und bevor er starb und ich merkte, dass sein Leben wird bald ausgehaut, dann sagte, du, hier sind Vögel im Zimmer. Ich sage, Bruder, das sind keine Vögel, höchstens Engel. Und hier sind Vögel, ja, die stehen hier am Bett. Und ich sage, weißt du, Bruder, du kannst ganz getrost sein, die Engel kommen und holen dich ab. Und ein paar Stunden später ist er eingeschlafen in Frieden. Mit dem Lächeln in seinem Gesicht, die Vögel. Weißt du, und die Bibel sagt, die Engel werden kommen und die Erlösten heimholen. In der Stunde des Todes erlebst du das Engel erscheinen, das Engel mit einem reden, das Engel einem begegnen. Und manche sind schon wieder aufgestanden, nachdem sie Engelbegegnungen gehabt haben. So, wie konnte hier sich nur jetzt hier diese Hagar ihren Platz einnehmen? Du siehst, Gott arbeitet an der Hagar, Gott arbeitet an der Sarah, Gott arbeitet an Ismael, Gott arbeitet an Isaak und Gott arbeitet auch an Abraham. Das ist, wie Gott sein Programm durchzieht. Er macht keine Ausnahme und er geht mit jedem durch und jeder muss seine Rolle finden und seine Rolle spielen. Weißt du was? Als das alles so passierte, bevor, ja, ich kann mir hineinversetzen, was diese Frau, diese Hagar gedacht hat. Weißt du, hätte ich mich erniedrigt, hätte ich mich gebeugt, hätte ich nur geschwiegen, wäre ich nur still gewesen, hätte ich nicht aufgemotzt, wäre ich nur ruhig geblieben, hätte ich alles geschluckt, dann wäre das alles nicht passiert. Und wäre der Isaak, der Ismael nur ruhiger gewesen und hätte sich nicht so angelegt mit dem Isaak, das wäre alles ganz anders gekommen. Aber du siehst, es kam so, wie es kommen musste. Vielleicht hätte sie wenigstens ein bisschen mehr dann von Abraham gehabt. Ja, du kannst bleiben in der Kammer dort hinten mit deinem Sohn Ismael. Doch jetzt sind alle Chancen vertan. Jetzt ist alles vorbei. Hagar klagt und es kommt nicht mehr anders. Aber Gott hört, meine Bibel sagt, Gott hörte die Klage Hagars. Gott hörte die Klage Hagars. Und ich darf dir die Wahrheit sagen, Gott hört auch deine Klagen. Und du darfst auch klagen vor dem Herrn. Weißt du, Gott ist an jedem Wort interessiert. Du darfst vor ihm dein Herz ausschütten. Ismael, wo bist du? Oder Hagar, wo bist du? Und er rettet sie, nachdem sie geklagt haben. Immer wieder, auch wenn die Israeliten in der Wüste später, weißt du, immer wenn sie geschrien haben, hat Gott Manna gegeben. Nächstes Mal haben sie wieder geschrien, hat er ihnen Wasser gegeben. Dann haben sie wieder geschrien, haben sie wieder Vögel gekriegt. Wachteln. Weißt du, auch Ismael. Und dann klagt er. Auch, weißt du, bei Klagen, das ist sich selbst anzuklagen, hätte ich bloß, das ist dieses Klagen, wir denken nur, sich beschweren, warum, wieso und weshalb, nein, hätte ich bloß mein Maul gehalten, hätte ich nur mal die Arbeit getan, hätte ich die Arbeit angenommen und was auch immer ist, hätte ich das Opfer gebracht, da wäre die Tragödie nicht so, hätte sich nicht so entwickelt. Weißt du, Gott hört unser Klagen, unsere Selbstvorwürfe, Selbstanklagen. Auch die gehören zum christlichen Leben dazu, dass man sich selbst anklagt. Das ist nicht, dass du Depression hast. Nein, das ist in sich gehen, in sich kehren. Gott lässt Dinge zu. Und wir werden eines dieser nächsten Themen haben. Warum müssen Christen leiden? Weißt du, nimm die Stunden, wie sie kommen. Klag nicht so, red nicht, beschuldige nicht andere, sondern sag, hätte ich bloß, wäre ich bloß still gewesen. Hätte nicht gekündigt sofort auf der Stelle. Verstehst du, jetzt bin ich arbeitslos, nur als Beispiel. Und Gott hört dieses Klagen des Kindes, dieses Stöhnen des Kindes. Ich kann nicht mehr. Auch das gehört dazu. Und Gott wird auch aufmerksam und hört uns zu, auch in der Wüste hier, dieser Ismael. In der Wüste. Und jetzt pass auf, was ich jetzt sagen werde. Auch wenn Gott dich gehört hat und wenn Gott dich erhört hat, wird aus der Wüste noch kein Paradies. Lass uns vernünftig sein. Lass uns normal sein. Da wird kein Wunder passieren, dass es plötzlich alles grünt. Nein, es geht weiter. Das ist nämlich, wenn du klagst und mit Gott redest. Gott führt dich weiter. Und was ist passiert, als Gott redet? Mit Hagar, mit Ismael, plötzlich der Engel sagt, fürchte dich nicht, mach die Augen auf. Plötzlich sieht sie den Brunnen, der war schon immer da. Aber plötzlich sieht sie das. Aber durch ihre ganze Klagerei hat sie gar nicht gemerkt, wo sie steht, wo sie ist, wo Gott sie hingeführt hat. Sie steht vor einer Oase. Jetzt kann sie wieder neu anfangen. Der Engel taucht in der Wüste auf und sagt, fürchte dich nicht. Das ist eine tröstliche Botschaft für mich. Ismael, fürchte dich nicht. Hagar, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an die Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen, sagt der Herr. Gott greift ein, aber ganz anders, als wir erwartet haben. Er führt nicht zurück jetzt zum Abraham. Jetzt geht's weiter mit dir. Du lebst jetzt ein eigenständiges Leben. Nimm das Kind und ich will das Kind zu einem großen Volk machen. Der wird schon eine Frau finden. Es geht ganz anders. Weißt du, erst als alles auf die Spitze getrieben wurde, fängt Gott Geschichte zu schreiben. In dem Augenblick der größten Not, im Moment der Todesgefahr an Leib und Seele, nimmt Gott das Schicksal in der Hand und sagt, jetzt, Hagar und Ismael, es geht weiter. Gerade in diesem Moment schenkt Gott eine Verheißung den beiden. Praktisch, als wenn es jetzt Abraham wäre. Die Geschichte Gottes geht hier weiter. Ein verdurstender Junge, von Vater und Mutter aufgegeben, soll jetzt ein großes Volk werden, soll gesegnet werden. Das kann doch nicht wahr sein. Der hat ja gar nichts, der ist blank, nur den Segen da. Du siehst, mehr brauchst du manchmal gar nicht, als nur den Segen und dein Erstgeburtsrecht. Gebrauche dein Erstgeburtsrecht. So viele Menschen sind sich nicht bewusst von ihrem Erstgeburtsrecht. Jedes Kind Gottes hat ein Erstgeburtsrecht. Du hast Teil an Jesus Christus, Teil an dem Erbe Jesu und werde das bewusst. Aber er steht da, wie soll es weitergehen? Wie soll sich die Geschichte weiterentwickeln? Im Augenblick der größten Verzweiflung, da keimt Hoffnung, da kommt so ein Keimling aus der Wüste. Da, wo das Böse triumphiert, mitten in der Katastrophe, mitten im Elend, da, mitten wo du aufgegeben bist, wo du fertig bist, am Ende bist, da ist ein Silberstreif am Horizont. Dieser Junge wird ein großes Volk werden. All die Gläubigen haben sowas durchgemacht. Verstehst du? Fast am Ende gewesen. Moses, Elia, Jesus. Und die Psalmen erzählen so viel immer wieder davon, als man nicht mehr weiter war. Die Wellen kamen über mich und überhäuften mich und überschütteten mich. Und plötzlich, die Sache geht irgendwie weiter. Bonhoeffer hat ein tolles Lied geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen, kann kommen, was da will. Wir werden getragen. Auch Hagar und Ismael, mitten in der Todesgefahr, finden sie plötzlich die Spuren Gottes, die Segensspuren in ihrem Leben. Weißt du, da passiert kein Wunder. Du denkst, ich bin gesegnet und da müsste ich ja sofort jetzt auf der Stelle. Sesam, öffne dich, verstehst du? Tore aufgehen, die Herrlichkeit durchbrechen. Nein, kein Erdbeben zerreißt die Wüste, kein Feuer fällt vom Himmel, kein Wunder passiert, kein Zauber geschieht. Nein, da werden nur die Augen geöffnet. Du siehst jetzt den Brunnen, diese Wasserstelle. Und jetzt diese Wüstenerfahrung bringt die beiden weiter. Das Wasser des Lebens, der lebendige Brunnen, mitten in der Todesgefahr fließt ein Quellwasser. Plötzlich hört sie das Rauschen, das Plätschern. Weißt du, die Verletzungen sind noch nicht geheilt. Und es braucht seine Zeit, bis die Verletzungen geheilt werden. Ismael, wo bist du mit deinen Verletzungen? Lass doch Sarah und lass den Abraham jetzt zurück. Vergiss die beiden. Hak sie ab. Leg sie zu den Akten. Und wir müssen auch manchmal meine frommen Sachen zurücklassen und den alten Tümer übergeben und dort im alten Teil lassen. Lass doch die machen. Gott geht jetzt mit uns weiter. Er fängt jetzt eine neue Geschichte mit mir an. Hagar ist leer ausgegangen. Abraham ist auch leer. Ismael ist auch leer ausgegangen. Sie haben nur die Verheißung. Und jetzt hören sie von Gott selbst die Verheißung, nicht von Abraham und nicht von der Sarah. Sie hören von Gott selbst. Und das ist das Wichtigste. Du musst selber Gottes Verheißungen vernehmen, dieses Rema-Wort von Gott hören. Auch wenn du Unrecht erlitten hast von deinen Geschwistern, von deinen Eltern, von deiner Familie, von deiner Gesellschaft, von deiner Gemeinde. Verstehst du, so viele sind Gemeinde geschädigt. Und auch für Ismael ist ein Platz da. Gott war mit dem Knaben, heißt es. Gott war mit dem Knaben. Und Gott ist mit dem Mädel und mit dem Jungen. Gott ist mit ihm. Und es heißt, Gott war mit dem Knaben. Das ist, so hört dieser Text auf in meiner Bibel. Gott sorgt für den, dem die Zukunft versperrt ist. Und dir ist vielleicht die Zukunft versperrt und sagt, weißt du, bei mir läuft überhaupt nichts, alle Türen zu. Ich schreibe eine Bewerbung nach der anderen, passiert gar nichts. In der Todesnot begegnet hier Gott den beiden und nimmt ihr Schicksal in ihren Händen und öffnet die Augen. Das ist es. Vielleicht will Gott dir die Augen öffnen für eine Marktlücke, verstehst du, für eine Nische irgendwo in deinem Leben. Und du denkst, es läuft gar nichts. Bete, vertraue Gott, öffne die Augen und vielleicht findest du eine Nische. Du musst nicht denken, ich komme in einen Konzern irgendwo unter. Nein, eine Nische für dein persönliches Leben, eine Kleinigkeit. Aber das kann dein Leben prägen, beruflich, auch anders. Du musst dich selbst nicht aufgeben. Wenn du dich nicht aufgibst, Gott gibt dich nicht auf. Und so kann das Leben weitergehen. In der Wüste entdecken sie Gott, an diesem gottverlassenen Ort. Gott will, dass du überlebst und dass du weiterlebst. Du bist geboren zum Überleben, zum Überwinden, zum Überstehen. Und auch Isaac, auch wenn er von seinem Vater bevorzugt wurde, auch er muss seine Wüste durchleiten. Muss vorstellen, was da los ist. Du wirst geopfert. Du wirst geopfert. Du wirst geopfert. Ist das noch viel schlimmer, von deinem eigenen Vater geschlachtet zu werden. In aller Liebe. Und so schließt sich der Kreis dieser Familiengeschichte. Alle müssen die Wüste durchmachen. Glaub doch nicht, dass wenn du fromm bist, dass du da verschont wirst. Alle miteinander. Und mitten in der tiefsten Krise, ob es jetzt Abraham war oder jetzt Ismael war, erleben das Wunder Gottes. Wo er das Messer zieht, da sagt Gott, halt, tu dem Knaben nichts an. Niemand von uns werden Wüstenerfahrungen erspart. Wir wünschen das nicht. Wir sehen uns nicht nach Wüstenerfahrungen, aber wir werden reingeschmissen. So, Ismael, Hagar geht fort. Und du denkst manchmal, kaum bin ich da. Jetzt geht's so schön, alles so sanft und ruhig. Freu dich nicht zu früh. Plötzlich platzt irgendwo die Bombe. Und plötzlich bist du geschockt. Und der Menschen wird es nie gerecht zugehen. das darf ich dir sagen, auch unter Christen nicht. Auch in christlichen Vereinen und Gemeinden und so weiter geht nicht gerecht zu. Da ist so viel Ungerechtigkeit. Und die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. In aller Liebe. Weißt du, in Familien, da ist so viel Ungerechtigkeit. Da wird ein Kind dem anderen vorgezogen. Guck mal, Esau und Jakob, die Familie ging durch die Rebekka kaputt. Die Rebekka ist schuld, dass die Familie auseinanderging. Denn sie hat es alles eingefädelt. Du siehst, Frauen haben eine sehr wichtige Funktion. Und diese Rebekka, guck mal, dein Vater will den Esau segnen, den Falschen. Und du siehst auch wieder, den Segen erschleichen. Es geht immer um Segen. Hör doch auf mit dem ganzen Blödsinn. Entschuldigung. Das geht nicht um Segen, sondern um die Gunst Gottes, um Gottes Beistand, um Gottes Hilfe. Und Gott ist, was Gott macht. Weißt du, den Segen sich erschleichen. Gott hätte den Jakob auch anders gesegnet, als jetzt mit Lug und Trug. Und den Menschen geht es nicht gerecht zu. Der Teufel reitet immer einen. Und der ist es, der das durcheinander bringt. Ob jetzt die Sarah ist, ob jetzt die Rebekka ist, und ich könnte jetzt aufzählen, der Abend würde nicht reichen. Und weißt du, und dann wundern wir uns, warum so viel Ungerechtigkeit? Irgendjemand sägt an deinem Stuhl, mobbt und was auch immer ist. Und diese Dinge bringen dich dann in die Wüste, in die Depression, in die Krankheit. Weißt du, du wirst gestresst und dann wunderst du, dass du Krebs hast, bist schwer krank, weil du das nicht verkraftest, all diese Wüstenerfahrungen, diese wüsten Dinge in deiner Umgebung. Dann kommen noch andere Dinge, Katastrophen, Naturgewalten, Unfälle. Die Bibel ist voll von Wüstenerfahrungen von Menschen. Und das muss, wir müssen lernen zu verarbeiten. Gott muss die Sache sehen. Gott muss die Sache hören. Gott muss in diese Sache eingreifen. Gott muss hier handeln. Sonst kommen wir nicht weiter. Ismael, wo bist du? Die biblischen Texte wissen ganz genau. Tiefes Leid gehört zum Leben. Kreuz gehört zum Leben. So viele Menschen denken, sie können sich am Kreuz vorbeimogeln und vom Kreuz runtersteigen. Aber das Geheimnis des christlichen Lebens ist, am Kreuz bleiben. Und die Bibel macht uns Mut, sich nicht über die Wüste zu beklagen, durchzuhalten. Dazu macht uns die Bibel Mut. Und ja, irgendwann wirst du die Wüste zurücklassen. Und irgendwann wirst du ein großes Volk werden, Ismael. Er wird nicht unbedingt das tun, was wir uns gerne wünschen und erwarten. Weißt du, sofort, jetzt, oh, der Herr hat dich gesehen, der Herr hat dich gehört. Und jetzt passiert das Wunder. Nein, er geht zuerst mal durch viele Tiefen. Aber Gott lässt uns nicht fallen. Das Schöne dabei ist, wir machen Fehler. Wir können uns nachher so beschweren und sagen, hätte ich bloß und so weiter, das und jenes getan oder nicht getan. Aber wir haben das getan, die Sache ist eingebrockt und jetzt müssen wir die Suppe auslöffeln. Und Gott macht aus allem das Beste. Gott hat aus Isaak das Beste gemacht und Gott hat aus dem Ismael auch das Beste gemacht. Und nachher, als Abraham sehr alt war und die Sarah gestorben war, hat er gefroren. Und dann hat man eine junge Frau gesucht, die ihn wärmt. Lies die Bibel. Die Bibel ist so romantisch, exotisch. Und dann suchten sie die Ketura und die Ketura hat ihm noch 6 Kinder geboren. Und aus denen kommen nachher die Araber und auch viele andere Völker. Und diese werden dann miteinander verquickt. Ein Nachkommen oder von der Esau heiratet eine Tochter Ismaels oder aus der Reihe, aus der Familie Ismaels. Du siehst, da wird der Kreis wieder geschlossen. Josef wird von den Ismaeliter gekauft und nach Ägypten gebracht. Du siehst, wie diese Kreise sich schließen. Gott schließt die Kreise auch in der Familie. Und gerade Ismael wirkt eine ganz wichtige Rolle im Leben Isaaks oder der Israeliten später. Natürlich gab es auch Probleme und gab es Kämpfe, denn die Midianiter kommen dann auch von einem Stamm der Ketura. Und da gab es Kämpfe und Spannungen. Du siehst, das ganze Leben ist voller Kampf und Spannung. Ismael, er wird ein wilder Krieger sein, heißt es dann. Er wird gegen jeden sein und jeder wird gegen ihn sein. Du siehst, Das ist die Geschichte des Menschseins. Du musst Ellenbogen benutzen, du musst dich durchsetzen. Das ist, selbst wenn du ein Nachkomme eines gesegneten Mannes bist, du wirst ein Krieger sein und der Mensch ist zum Kämpfen geboren. Dir bleibt nichts erspart. Ismael, wo bist du? Hast du kapiert, was deine Berufung ist? Kämpfe, kämpfe, kämpfe und abermals kämpfe. Auch wenn wir Christen sind, ich muss jeden Tag kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das wird dir nicht erspart. Ich muss ständig kämpfen, dass ich am Herrn bleibe. Ich muss kämpfen, dass ich im Segen bleibe. Ich muss kämpfen, dass ich im Geist bleibe, dass ich im Geist wandle. Ich muss ständig kämpfen und ringen. Ich muss ringen, kämpfen, mich befleißigen. Er ist gegen jeden und jeder ist gegen ihn. Und du sagst ja, und wie ist es mit dem lieben Gott? Manchmal ist auch Gott gegen uns. Überleg einmal. Da bist du für uns oder bist du gegen uns? Und Jakob rang eine ganze Nacht mit Gott. Und dann sagte er, ich lass dich nicht, du segnest mich. Denn wir müssen kämpfen. Bist du für uns oder bist du gegen uns, Gott? Und manchmal ist er nicht ganz für uns, aber er mag uns, er liebt uns, er versteht uns. Und dann heißt es weiter, aber er wird seinen Brüdern zum Trotz im Lande wohnen bleiben. Dieser Ismael, seinen Brüdern, den 7 Geschwistern zum Trotz wird er im Lande wohnen. Der ist vom Nahen Osten nicht weggeblieben. Der ist dort geblieben. Ständig haben die Leute dort, ob jetzt die Kinder der Ketura oder die Israeliten, die Nachkommen Jakobs oder die Nachkommen Isaaks, auch das gehört dazu, Esau und seine ganze Nachkommenschaft, auch das ist eine eigene Geschichte für sich selbst, der wird trotz allem im Lande bleiben, dieser Ismael. Du wirst den nicht los. Im Kapitel 25 lesen wir, woher die ganzen Fürsten kommen, diese Söhne Ismaels, 12 Fürsten, die lagern sich zwischen Ägypten und Assyrien. Die sind dort. Seinen Brüdern wird er vorgesetzt, der Älteste. Überlege einmal, was das bedeutet. Ich bin der Älteste von 8 Kindern. Und ich weiß, was das bedeutet. Weißt du, meine Geschwister waren manchmal böse auf mich. Weißt du, wir müssen all die Klamotten tragen, die er da getragen hat. Die Schuhe, bei uns gab es nicht so viele Schuhe, wir haben Holzklumpen gehabt und so weiter. Und der Älteste hat immer das Neue, das Gute. Und die müssen alles, die anderen Geschwister müssen abtragen. Natürlich hat der Älteste auch seine großen Probleme. Der muss die Jungs, die Kleinen erziehen, auf die aufpassen. Auch das ist kein Vergnügen, nur nebenbei. Von der Ketura, 1. Mose 25, 6 Söhne sind da geboren. Und Ismael ist ihnen zum Trotz vor die Nase gesetzt. Ismael, wo bist du? Wie verhältst du dich deinen Brüdern gegenüber? Das ist auch eine ganz große Frage. Ismael, benimm dich vernünftig. Und ich finde, er hat sich sehr vernünftig benommen, als bei der Beerdigung des Vaters von Abraham war Ismael und Isaak zusammen bei der Beerdigung. Beide waren zusammen, Brüder stehen zusammen. Auch wenn die Geschichte getrennt hat, auch wenn die Wege sich getrennt haben, wenn wir von Gott begnadigt sind, von Gott gerufen sind, wir müssen irgendwann früher oder später zusammenkommen durch den Heiligen Geist, wenn wir wirklich geistlich sind. Wir sehen auch die Geschichte Esau und Jakob, diese Geschichte, die sind auch zusammengekommen, auch wenn die sich getrennt haben und sich betrogen und beleidigt und bekämpft haben, die sind zusammengeführt worden. Und du siehst, wie Gott es zusammenführt, Fleisch und Geist. Die wird zusammengebracht. Was es auch immer ist. So, Ismael wird anders von Gott erzogen als Isaak. Das ist eine Geschichte. Ismael sollte nicht Gott geweiht werden. Das wollte die Sarah nicht. Aber Gott hat sich reserviert, den Jungen, auf die Seite genommen. Wirf ihn raus. Weg mit diesem Sohn. Aber Gott hat ihn erzogen auf seine Art und Weise. Er hat nicht Gemeinde gehabt, die hinter ihm stand. Er hat nicht all diese guten Worte vom Vater Abraham gehabt. Nein, Er wurde von Gott erzogen, auf seine Art, durch die Praxis, durch den Kampf. Er wurde ein Bogenschütze. Hagar erlebt und erfährt, Gott kennt und sieht mich. Und uns, Gott sieht uns. Du bist mein Gott, der mich sieht. Das ist, die Hagar gibt zum ersten Mal den Namen für Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, der mich kennt. So nennt sie ihren Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die wahre Gottesvorstellung. Sie hat in der Wüste entdeckt, das hat der Abraham noch nicht gehabt. Das hat die Sarah auch noch nicht gehabt. Aber dieses Hagar, als die nächste Stufe, du bist ein Gott, der mich sieht. Hier lese ich, du bist mein Gott, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich angesehen hat, hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das ist so. Die kann es nicht mehr fassen. Gott hat mich angesehen. Gott hat hinter mir gesehen. Und mir auch zu der Quelle geführt, zu dem lebendigen Brunnen. Und am Ende der Geschichte von Hagar stehen die Namen von der Quelle, der Name des Sohnes, Gott sieht mich, und der Name Gottes. Drei Dinge bekommt sie dort offenbart. Und ihr Gott soll El-Roi heißen. Gott, der mich sieht. El-Roi. Gott, der mich sieht. El-Roi. Gott, der mich sieht. Und das Kind nennen sie Immanuel. Nicht Immanuel, ist Ismael. Ismael. Gott wird mich hören. Gott hört mich. Gott sieht mich. Gott weiß alles. Gott ist es. Und den Ort dieser Gottesbegegnung nennen sie Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. El-Roi. Mittendrin auf der Sinai-Halbinsel, Gott hört. Weißt du, dort begegnet es auch später, mittendrin in der Wüste, auf der Sinai-Halbinsel, begegnet Gott auch den Israeliten, wo er das Gesetz, die Gebote gibt. Und du siehst, Gott sieht, Gott hört, Gott offenbart sich, Gott wirkt. Das ist, was die Zustände, die Verhältnisse verändert. Und wir sollten danach trachten, Herr, siehst du mich, kennst du mich, verstehst du mich, hörst du mich? El-Roi, Gott, der mich sieht. Er hört und sieht, wo Menschen mich unterdrücken, verstehst, wo Menschen mich ausnützen. Er sieht, wo ich den Menschen gegenüber vielleicht frech geworden bin, zu frech. Er sieht alles, Gott hört und sieht meine unerfüllten Träume. Er sieht trotzdem Neid und der ganzen Ungerechtigkeit, was ich durchmache. Er versteht mich. Er sieht dich, wie du auf deinem Kissen liegst und weinst. Er sieht dich. Du bist ein gesegneter Gottes, bist ein Nachkomme Abrahams. Durch den Glauben an Jesus Christus, wir sind an dem Segen Abrahams mit beteiligt alle, miteinander, mit diesem Bund. Weißt du, in dem Augenblick, wo du den Taufbund nimmst und Jesus mit Christus einen Bund schließt, bist du in diese ganzen Bünde der Bibel eingebunden. Den Bund mit Noah, über dein Leben ist ein Regenbogen und da ist eine Farbe nicht dabei, die schwarze. Im Regenbogen ist die schwarze Farbe nicht dabei. Das sind alles schöne, bunte Farben. Und Gott schloss einen Bund. Und dann schloss Gott sogar mit Adam und Eva einen Bund. Sagst wie? Und der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Und jetzt bist du dran. Du bist einer dieser Nachkommen der Eva. Und du sollst auf der Schlange stehen. Christus hat sie zertreten und unter deine Füße gesetzt. Und du musst jetzt darüber stehen und siegreich sein und kämpfen. Ismael. Wo bist du? Weißt du, wenn Menschen dir die guten Seiten des Lebens vorenthalten haben, die dein Leben vermasselt haben, durch irgendwelche Dinge, zum Beispiel durch einen Unfall. So viele Menschen sind verstümmelt durch einen Unfall, behindert für den Rest ihres Lebens, können nicht mehr arbeiten, gar nichts. Weißt du, und jetzt musst du damit leben. Und ich sage dir ein Geheimnis, als Kind Gottes kannst du leben, wenn Gott dich sieht und Gott dich hört, und dann kannst du mit Gott aus deinem Leben das Allerbeste machen. Weißt du, Gott sieht dich und Gott hört dich, wenn andere dir ja die offene Tür verweigern, dich nicht reinlassen, dich nicht gar nicht haben wollen, wenn sie dir verwehren, Gott sieht das alles und Gott hört alles. Und Gott wird dich dorthin bringen, wo du dich am besten mit in der Wüste entfalten kannst. Da singst du zu Hause und jubelst und preist den Herrn und dienst dem Herrn und betest. Und dann auf der Flucht sieht Jakob die Himmelsleiter. Gott macht Geschichte auf seine Art und Weise. Da, wo man einen wegschickt und Es ist erstaunlich, Menschen Gottes, Menschen, auf denen Gott seine Hand gelegt hat, die wurden meistens weggeschickt. Ismael, Jakob und ich kenne noch so viele andere, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Und sie sind erst zum Segen geworden, als man sie weggeschickt hat. Hudson Taylor, William Carey. Weißt du, als die Missionsgesellschaften sich von ihnen distanzierten, sowas können wir nicht unterstützen. Weißt du, du lässt dir einen Zopf wachsen für die Chinesen da. Also das ist, du bringst, weißt du, nachdem man sich geweigert hat, die britische Kultur zu exportieren, haben sie ihn ausgeschlossen, aber Gott hat dann ihn versorgt. Und dann haben sie Geschichte gemacht, diese Männer und Frauen Gottes. Weggeschickt. Wundere dich nicht, wenn Leute dich wegschicken, wenn du fliehen musst, Mutterseelen allein bist. Gott schreibt Geschichte auf krumme Linien, gerade. Was Sarah verweigerte, Gott schaut voller Liebe auf Hagar und auf Ismael. Hagar erlebt die Verstoßung, die Verachtung, aber auch die Gegenwart Gottes. Gott sieht mich. Gott sieht mich. Gott hört uns. Ismael wird, ja, in der Bibel weiß es, in der Überlieferung, er wird ein wilder Esel, ein Wildesel werden. Wildesel, ja, das sind größer als die normalen Esel. Schlanker. Das sind Wildesel. So, seine Hand ist gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Weißt du, was das heißt? Er lebt in Freiheit. Ismael, wo bist du? Ist dein Ruf mal ruiniert? Lebst du ungeniert? Denk drüber nach. Weißt du, wenn du verstoßen bist, dann ist dir doch alles wurscht und egal. Dann machst du, so wie du es für richtig hältst oder empfindest, dann kannst du unter Umständen dein Herz ausleben, dich selbst verwirklichen. Und vorher musst du aufpassen, da darf ich nicht anecken, dort darf ich keinen Fehler machen, da muss ich vorsichtig sein und die darf ich nicht in Verlegenheit bringen. Verstehst du? Aber jetzt kannst du sprechen, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Da musst du keine Rücksicht nehmen, ob der Fromme da hört, der Pharisäer dich hört oder der Gottlose dich hört, ist egal, du sagst die Wahrheit. Und da, du kannst dich erst richtig entfalten, wenn du ein Wildesel geworden bist. Ja, und es wird Ismael hier. Auf jeden Fall. Eine wilde Freiheit, ein stolzer Beduine, der sich keinem Joch beugt. Das wird er. Und die Geschichte geht weiter. Weißt du, Ismael entwickelt sich prächtig. Weißt du, wenn du mit Gott gehst und deinem Herzen Luft machst und mit deinem Herzen arbeitest und sagst ja, ich möchte frei sein von diesen ganzen Jochs und Vorschriften und Dogmen und Satzungen und Regeln und ich möchte Gott lieben von ganzem Herzen. Und da wirst du merken, wie recht du dich entfalten kannst und dazu sind wir berufen zur Freiheit der Kinder Gottes, die wenigstens wissen, was es ist. Guck mal, was die Juden geworden sind, sind gesetzlich geworden bis heute, orthodoxe Juden. Die kennen keine Freiheit. Freiheit ist, dass du lebst und atmest und dich entfaltest und dann trotzdem glücklich bist. Und dann stehst du bei der Beerdigung am Grab Abrahams mit deinem Bruder Isaac, Ismael. Geschwister, es ist so wichtig, sich zu versöhnen, bevor die Sonne untergeht, bevor es zu spät ist. Gott hört und Gott sieht. Wer seinen Namen, den Namen Gottes verstanden hat, Gott sieht. Elroi, du bist mein Gott, der mich sieht. Das musste auch Isaac dort an diesem Brunnen, dort wartet er, Gott sieht mich. Und er kann jetzt Gott vertrauen, dass der Eliezer jetzt ihm die richtige Frau bringt, dort aus Mesopotamien. Und er wird es gar nicht sehen, als die Rebekka runtersteigt vom Kamel. Da steht er so ergriffen, er guckt gar nicht hin. Das ist, was Gott mir gibt. Und das ist an diesem Brunnen, dort ging, das war die Gebetsstätte später für Abraham, für Isaac. Verstehst du die Zusammenhänge, wie es im christlichen Leben aussieht? Bedenk mal, die Geschichte Hagars ist noch nicht zu Ende. Gott sieht. Gott sieht unser Anfang, aber Gott sieht auch unser Ende, unser Ziel und wo wir dort ankommen. Und er hört alles. Gott weiß, wie du stöhnst in deinem Herzen. Gott weiß die Sehnsucht deines Herzens. Gott kennt dich. Ihm brauchst du nichts vormachen. Und du musst, wenn du mit Gott redest, deine Stimme nicht verstellen. Kannst du so mit ihm reden, wie du es empfindest. Wie ein wilder Esel. frei, Schnauze. Ja. Isaac wohnte bei dem Brunnen, 1. Mose 25, Vers 11, bei diesem Brunnen El Roi, bei dem Lebendigen und Sehenden. Dort wohnte Isaac. Der sagt, wer der ist, wenn das für Ismael gut war, das muss für mich auch gut sein. Und dort trifft man sich. Vielleicht hat hier irgendwie Gerüchte oder, weißt du, man hat sich trotzdem verstanden und gehört und ist miteinander begegnet und so weiter. Erfahren, Gott ist dem Ismael begegnet, an dem Brunnen. Da ist etwas Wunderbares passiert. Und da, weißt du, wenn Menschen gesegnet worden sind, dann gehen andere Menschen auch an die Orte, wo sie gesegnet worden sind, an Segensorte. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart hatte ich einen Bruder, der jung bekehrt, voller Dynamik und sucht den Herrn, will den Herrn erleben. Und dann hat ein Bruder Zeugnis gegeben, unter der Neckarbrücke bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, Geschwister. Das war der tollste, schönste Tag in meinem Leben. Und was macht unser lieber Bruder? Er geht unter der Brücke, betet den ganzen Tag. Und was ist? Nichts passiert. Dann kommt er nach Hause und sagt, Bruder Otto, du, ich war unter der Brücke den ganzen Tag und gebetet und ich habe nicht den Heiligen Geist bekommen. Weißt du, jeder muss selber persönlich an dem Ort hingebracht werden, wo Gott einem begegnet. Du kannst nicht, da wo der andere gesegnet worden ist, der ist der Segen schon abgeholt. Aber es gibt bestimmte Orte, wo Gott begegnet. Wo Lasten verschwinden, auf Golgatha zum Beispiel. Und dort, am Brunnen des Lebendigen, trifft sich Isaac und Rebekka, Ismael wird wahrscheinlich auch dort gewesen sein später. Weißt du, die Frau, die Rebekka kam, nachdem Abraham schon tot war. Also Abraham hat die Rebekka nicht mehr gesehen. Der hat es eingefädelt, dass der Eliezer das alles in die Wege leitet, aber er hat es nicht mehr erlebt. Aber da war schon die Versöhnung. Deshalb war Isaac so scharf dort an diesem Ort. Wenn Gott dort meinem Bruder Gnade oder Halbbruder Gnade geschenkt hat, dann wird er auch mir Gnade schenken an diesem Ort. Noch ganz kurz. Ismael wurde verstoßen von seinem Vater. Die Rechtsordnungen wurden nicht eingehalten. Das Versprechen wurde nicht eingelöst. Das Gelübde, das man gemacht hat. Ismael bekam nicht das, was ihm zustand. Aber der himmlische Vater, Geschwister, und das ist unser Trost, der himmlische Vater sorgt für uns. Gott hat ihn nicht verlassen. Und auch dich, egal was dein Leben war, Gott verlässt dich nicht. Du bist sein Kind. Bist in seine Hand eingeschrieben. Gott gibt niemand auf. Weißt du, auch wenn du dich ein bisschen mit deinem Bruder raufst, die haben gebubelt. Das sind ja Jungs. Verstehst du, die haben gespielt. Mein Sohn soll nicht erben, lass es. Was die Mütter da alles sagen, auch wenn die Chefin nicht einverstanden ist und mich nicht mag. Gott mag mich. Lob und Dank. Ismael hat unzählige Verletzungen erlebt. Ich weiß nicht, wie viele Verletzungen du schon erlebt hast in deinem Leben. Schon im Mutterleib abgelehnt zu sein, verachtet zu sein, verstoßen zu sein. Ismael wandte den Gott Abrahams den Rücken zuerst einmal. Also wenn das die Frommen sind, weißt du, wenn das die Treue meines Vaters ist, du bist vielleicht von deinem Vater enttäuscht und viele leiden unter der Vaterschaft. Viele Christen brauchen Heilung von einem Vater. Welche Gründe auch immer. Es gibt ja so viele Gründe. Weißt du, da die Familie in den Stich gelassen, du bist mit der Mutter allein groß geworden, was auch immer ist. Wir hadern manchmal mit unserem Schicksal. Aber Gott hat uns lieb. Das ist die Botschaft Ismael. Gott verlässt uns nicht. Auch wenn es manchmal hart ist, auch wenn es keine natürliche Heilung gibt für die inneren Verletzungen und manche Dinge musst du mit ins Grab nehmen. Manches wird dir nicht erspart, muss damit leben, mit einer Narbe, mit einer Wunde. Aber geheilte Wunde ist, dass du darüber nicht mehr weinst und klagst, die hast du. Die Narbe, wo auch immer, die ist da, aber damit kann man leben. Die spürst du nur, wenn Wetterumschwung ist, aber sonst. Aus einer Schrift aus dem Warschauer Ghetto, dort hat man eine Schrift gefunden, nach der Vertreibung aus Spanien, heißt es dort auf dieser Schrift, trieb ein Jude mit seiner Frau und seinen Töchtern in der Nussschale auf dem Meer. Das Wasser ging ihnen aus und seine Tochter verdurstete. Dann kam ein Sturm auf und die Frau wurde weggerissen und ertrank. Und derselbe Sturm brachte den Juden zu einer Insel und er wurde gerettet. Und er wandte sich an Gott und sprach: Du hast alles getan, damit ich dich nicht mehr lieben werde. Aber diesen Gefallen werde ich dir nicht antun. Ich werde dich immer weiter lieben, schrieb dieser Jude auf dem Zettel. Das hat man im Warschauer Ghetto gefunden. Nur das kann unsere Wunden heilen, wenn wir sagen: Gott, ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich immer, egal was passiert. Wenn du mir alles nimmst, wenn ich alles hergeben muss. Gott begegnet der Hagar in der Wüste. Gott ist bei ihnen und sie können weiter ihr Leben leben. Gott, du kannst mir alles nehmen. Und das macht der liebe Gott. Gott macht dir so schwer. Er will, dass du nicht an ihn glaubst, verstehst du? Der macht alles, setzt alles dran, zieht alle Register. Und du sagst: Gott, du kannst mich nicht verhindern, dich zu lieben. Dann bist du erst gläubig, wenn du so weit geworden bist. Guck mal, opfer deinen Sohn, jag den Ismael weg. Verstehst du? Und dann frierst du sogar noch, dann musst du nochmals heiraten, kriegst noch 6 Kinder. Was der Abraham durchgemacht hat. So wie Abraham in der Wüste den Ismael wegschicken musste, dann seinen Sohn opfern musste. Gott hat die Kinder des Seinen immer gerettet und immer geholfen. Ob jetzt der Ismael war oder der Isaac. Gott hat seine Kinder, die ihm gehören, die von ihm gegeben worden sind, die er verheißen hat, die wurden immer gerettet. Für mich ist ein großartiges Wort und großartige Hoffnung. Gott geht den Kindern der Heiligen nach. Ob die heilig sind, spielt keine Rolle. Aber Gott geht den Kindern der Heiligen nach. Das hat Gott mir aufgeschlossen, mir gezeigt. Das sollte ich euch sagen. Gott geht den Kindern der Heiligen nach. Gott segnet die Kinder der Gesegneten. Auch wenn die um Unsegen und im Unglück sind. So wie jetzt Ismael. Gott segnet die Kinder der Gesegneten. Gott sieht und Gott findet die Kinder der Seinen. Auch in der Wüste. In der dunkelsten Dunkelheit. Gott findet sie. Und Gott macht mit den Kindern der Seinen Geschichte, Heilsgeschichte, Weltgeschichte. Guck mal, Ismael und Isaac, Gott macht mit den Kindern der Seinen, der Gesegneten, macht der Geschichte. Also, Hauptsache du bist Gesegnetes. Und ich sage dir eines, Gott wird mit deiner Familie Geschichte machen. Egal wo deine Leben sind, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Gott will mit dir und deinen Kindern seine Geschichte machen. Nicht die Geschichte, wie du denkst und wie du planst und wie du träumst, sondern auf seine Art und Weise. Und der Ismael bleibt Ismael und der Isaac bleibt Isaac. Und die haben ihre Geschichte und die haben ihre Geschichte. Und dann auch die Söhne der Ketura haben ihre Geschichte, bis heute. Der Nahe Osten ist so ein wirrer Garten. Also wir denken, was soll der Nahe Osten? Die metzeln sich gegenseitig ab. Aber nein, Gott macht Geschichte dort. Und Gott schreibt Geschichte. Und diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt wird. Was es auch immer heißt, es sind nicht nur die Juden. Und nicht nur Israel. Das sind all die Nachkommen Abrahams. Diese Generation. Gott kann Abraham Kinder aus den Steinen erwecken. Und das macht er. Und diese Generation wird nicht vergehen, bis das sich alles erfüllt. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott danken, dass er mit seinen Kindern ist, mit seinen Lieben, mit seinen Erlösten. Und wir sind erlöst durch die Gnade Gottes. Und Gott geht mit uns, Gott steht mit uns, Gott kämpft für uns. Und El Roy, du bist mein Gott, der mich sieht. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du uns siehst, wo wir sind. Und Herr Jesus, ich bete jetzt für alle meine Brüder und Schwestern, die verletzt, verwundet, die so kleine Ismael sind, die genau so die Hölle erlebt und miterlebt haben, verstoßen, verkannt, verachtet, verspottet, abgeschoben, abgedrängt, auf die Seite geschoben, zum Verrecken in die Wüste geschickt, aber sie leben dank der Gnade Gottes. Herr, weil du uns siehst, du siehst die Kinder der Deinen. Halleluja, die Gläubigen, denn dein Wort sagt, euch und euren Kindern gilt die Verheißung, die der Vater uns gegeben hat. Der himmlische Vater hat uns gesegnet und wir bleiben gesegnet, egal wie wir uns fühlen, egal wie wir denken. Herr, auch wenn du uns verhindern möchtest, dass wir dir absagen, wir lassen dich nicht. Wir lassen dich nicht. Herr, wir bleiben bei dir, wie dieser Jude, der dort auf diesem Zettel geschrieben hat, wir bleiben bei dir, egal wo wir landen, egal wo wir abtreiben und wo wir hintreiben, wir bleiben bei dir und du wirst bei uns bleiben. Du wirst uns nicht wegwerfen und du wirst uns nicht aufgeben und du wirst uns nicht fallen lassen. In Jesu Namen. Amen.